Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute live von der Zukunft Personal Nord in Hamburg und ihr hört es, es ist ein bisschen laut im Hintergrund, das ist mal was ganz anderes. Das ist der erste Podcast, den wir live aufnehmen auf einer Messe. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, mein Gast, der jetzt hier ist, sagt euch auch zu. Zu Gast ist Hans Rusinek, er ist Consultant, Speaker und Autor von dem Buch, was ich hier in den Händen halte. Also falls ihr uns nur hört, guckt doch gerne mal und schaut bei YouTube vorbei, denn da seht ihr auch die ganze Folge. Außerdem ist er Dozent, LinkedIn Top Voice und Promotionsforscher an der Universität St. Gallen. Und wir sprechen heute über sehr, sehr viele Themen, die ihn bewegen. Unter anderem natürlich auch über den Buchtitel Work-Survive-Balance. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wir starten direkt rein. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Lieber Hans, herzlich willkommen hier bei New Work Now und auf der Zukunft Personal. Erstmal, warst du schon mal hier?
Nee, ich bin zum ersten Mal hier. Ja? Also ich muss zugeben, ich bin zum ersten Mal in der Messe Hamburg, obwohl ich seit 8 Jahren in Hamburg lebe.
Crazy, noch nie auf der OMR oder sowas gewesen?
Nee.
Hammer. Ja, dann ja, komisch, herzlich willkommen in der Messe Hamburg.
Schön. Vielen Dank.
Schön. Und genau, unsere Einstiegsfrage bei New Work Now, die kriegst du jetzt auch gestellt und ich bin gespannt, womit du dein erstes Geld verdient hast.
Ja, mein erstes Geld habe ich verdient als rasender Reporter einer Düsseldorfer Lokalzeitung.
Aha.
Also ich war als Teenager eine Zeit lang ultra schüchtern und mir war das sehr unangenehm. Und dann musste man ein Schülerpraktikum machen und ich war so kurz davor, in eine Autowerkstatt zu gehen, wo ich Bock drauf hatte. Aber dann habe ich mir gedacht, nee Hans, du musst raus zu den Menschen, du musst diese Schüchternheit überwinden. Und dann bin ich in die Lokalzeitung gegangen und habe alle möglichen Leute interviewt, was für mich echt nicht leicht war, aber mich auch total gerettet hat. So. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich vor allem für die Bandszene in Düsseldorf zuständig war und war ständig in irgendwelchen Proberäumen und habe Bands interviewt, manchmal die Interviewzettel auch verloren im Eifer des Gefechts. Und dann habe ich so Musikjournalismus gemacht, genau.
Cool, wie lange hast du das gemacht?
Von 16 bis 20 ungefähr.
Genau. Wow.
28 Cent pro Zeile gab es damals. Also war nicht so eine Cash-Machine, aber es war cool. Es war für mich cool. Es war Arbeit, die mir wirklich was gegeben hat, die meine Biografie sehr geprägt hat. Bin ich sehr dankbar für.
Glaube ich. Und für schüchterne Menschen ist das ja auch, ich merke das auch, ich bin jetzt vielleicht, denken das manche jetzt nicht so unfassbar extrovertiert. Manchmal muss man es ja sein und so. Aber so ein Podcast ist einfach total schön. Oder wie du es jetzt hattest, Interviews, weil du lernst die Menschen nochmal ganz anders kennen. Du hörst die Geschichten und du kannst dem Ganzen nochmal so die Verpackung geben. Das ist eigentlich ganz schön.
Total, total. Dass jeder Mensch eine spannende Geschichte hat, dass jede Situation awkward sein kann, dass es okay sein kann, wenn etwas awkward ist. So, ja. Ne? Das waren Sachen, an denen ich gewachsen bin, genau. Und jetzt bin ich, glaube ich, einer, der überkompensierend ist, aber ein bisschen schüchtern noch, aber damit rausgeht. Also so ein extrovertierter Schüchterner, das gibt's glaube ich auch.
Ich glaube auch,
so in der Speaker-Szene glaube ich gar nicht so selten.
Ich glaube auch, also da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Und was wir noch gemeinsam haben, wir wollen die Arbeitswelt zukunftsfähiger machen und dafür brennst du ja auch und so beschreibst du es ja zum Beispiel auch auf deiner Webseite. Und wenn man noch mehr zu dir erfahren möchte, findet man dich ja auch bei LinkedIn. Da habe ich dich auch gefunden. Mhm. Also ich wollte hier einen Podcast aufnehmen und habe dann mal recherchiert, wer ist denn jetzt hier? Und dann habe ich dich gefunden und dachte, den kenne ich noch nicht, aber der scheint coole Sachen zu machen. Und fragst du einfach mal an und jetzt sitzen wir hier. Das ist ja
so schnell
ganz schön.
Gehen.
Genau, und haben ein ähnliches Thema. Und du befasst dich aber gezielt mit der Erschöpfungskrise in der Arbeitswelt. Deswegen ja auch der Titel Work-Survive-Balance. Was steckt dahinter? Kannst du uns damit mal ein bisschen mehr abholen?
Ja, total gerne. Also das ist ein Thema, was eigentlich fast jedes Unternehmen, mit dem ich momentan zu tun habe, bewegt. Dass die Mitarbeitenden einfach voll keine Energie mehr haben. Woran liegt das? Also man kann das ein bisschen erklären, was die Arbeitswelt in den letzten Jahren durchgemacht hat. Es gab die Pandemie, Great Resignation. Viele haben darüber nachgedacht, zu kündigen oder haben das getan, haben sich neu erfunden. Dann gab es diesen Exit aus der Pandemie, dann gab es so Homeoffice-Kriege. Ja. Dürfen wir ins Homeoffice gehen oder nicht? Manche Firmen haben das ermöglicht, andere haben Nein gesagt. Bei denen, wo Nein gesagt wurde, die Mitarbeiter mussten ins Büro und haben das Gefühl, okay, jetzt ist es nicht mal mehr freiwillig, sondern wir dürfen das nicht anders. Das heißt, da war der Vibe ein bisschen zerstört im Präsenzarbeitenden. Und die Leute, die aber ins Homeoffice durften, die stellen jetzt nach ein paar Jahren fest, dass die Hoffnungen, die damit verbunden waren, eigentlich sich nicht erfüllt haben. Also Homeoffice, wenn man 2 Jahre zurückdreht, hat man sich das viel, viel schöner vorgestellt. Und
ja, klar.
Das Grenzen ziehen fällt uns schwer. Es gibt wahnsinnig krasse Studien dazu, wie oft wir digital unterbrochen werden über Slack und über andere Apps. Das ist alles sehr, sehr anstrengend. Das heißt, wir haben jetzt diese Kündigungskrise gehabt, dann den Kampf ums Homeoffice und jetzt so eine Art Enttäuschungskrise. Irgendwie haben sich diese Kämpfe nicht richtig gelohnt. Also die einen müssen zurück ins Büro, leiden darunter, die anderen dürfen ins Homeoffice, leiden aber darunter, dass sich diese Hoffnungen nicht erfüllt haben, die damit zusammenhängen. Und das ist einfach nach diesen ganzen Kämpfen und diesen ganzen Umbrüchen der letzten Jahre, ist das, was übrig bleibt, momentan einfach ganz stark Erschöpfung. Denn dazu gehören natürlich auch die Krisen, die rund um die Arbeitswelt passieren. Ja, das ist was, was Arbeitgeber natürlich nicht übernehmen können, einem da Kraft zu geben bei diesen großen geopolitischen Krisen, die wir haben. Aber das zahlt natürlich auch ein. Und deswegen ist einfach das, finde ich, momentan überwältigende Gefühl in der Arbeitswelt einfach, dass die Leute K.O. sind.
Ich glaube, da können auch viele Zuhörende jetzt gerade oder finden sich da wieder in dem, was du gerade gesagt hast. Also diese Erschöpfung, kann man es irgendwie richtig machen oder nicht? Weil alle wollten damals Homeoffice oder mussten und jetzt wollen alle, dass es wieder zurück ins Büro geht. Das ist ja, so ein Beispiel. Ne? Ja, wie machst du es allen recht als Arbeitgeber, aber auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Das ist ja auch nicht so einfach. Und wie kommst du mit den ganzen Themen zurecht? Das hört man ja auch von den jungen Leuten öfter, dass sie einfach so überwältigt sind. Das hat meine ehemalige Werkstudentin mir letztens noch erzählt, dass sie so meinte, mich beschäftigen gerade diese Themen, die unsere Welt gerade beschäftigt, so sehr. Ich glaube, also ich persönlich habe das gar nicht so, aber es gibt viele junge Menschen, die das ja auch haben und ich glaube, da sollten wir die Augen nicht vor verschließen.
Total. Du kommst in der Arbeitswelt und hast das Gefühl, ich arbeite hier gar nicht an Lösungen für eine bessere Zukunft, sondern bin eher in so einem Art Altenheim, wo wir immer wieder die gleichen Themen durchsprechen, die aber an der echten Welt ein bisschen vorbeigehen. Also wo habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit einen wirklichen Unterschied macht? Und wir sind halt jetzt in der Zeit, die ein anderer Forscher Reparaturmoderne nennt. Also eine Zeit, wo unsere Elterngeneration uns ganz schön viel zu fixen übrig gelassen hat. Und da ist es einfach nicht mehr einfach nur sinngebend, wenn du Topmanagerin in einer Bank bist oder in einem Automobilkonzern. Das war vor ein paar Jahrzehnten, damit war die Sinn- und die Prestigefrage geklärt. Das war ein geiler Job, keine weiteren Fragen. Ne? Und jetzt ist das so, dass junge Leute sich eher von Werkstor kleben, als sich dort zu bewerben. Dass sie sagen, was ist eigentlich der Impact, den dieser Job gerade hat? Und da stellen sich einfach viel größere Fragen. Und wenn die nicht beantwortet werden, dann ist das ablenkend und im schlimmsten Fall erschöpfend.
Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich widme mich jetzt diesem Thema?
Ja, also wir hatten ja über meinen allerersten Job gesprochen, der Journalismus. Dann habe ich VWL und Philosophie studiert. Und nachdem ich dann an der London School of Economics meinen Master hatte, bin ich in eine Innovationsberatung gegangen. Und dann habe ich bei der BCG die Purpose-Beratung Brighthouse aufgebaut als erster Mitarbeiter, was richtig cool war, weil es ein Start-up war in einem großen etablierten Umfeld. Das war echt das Beste aus zwei Welten. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann wollte ich zu dem Purpose- und dem Meaningful-Work-Thema nochmal tiefer einsteigen und bin in die Forschung gegangen. Und erforsche die Sinnsuche in der Arbeit in St. Gallen. Auch weil Forschung und Vaterwerden sehr gut zusammenfasst. Das heißt, Care-Arbeit spielt für mich auch eine große Rolle in meinem Lebenskonzept, in meinem Arbeitsverständnis. Und deswegen bin ich jetzt seit knapp 4 Jahren forschender Berater oder beratender Forscher und Vater seit 1,5 Jahren.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Das klappt super zusammen und es macht mega viel Spaß. Und dieses Vaterwerden, das hat meinen Blick auf die Arbeitswelt nochmal verändert. Weil Marie, meine Tochter, die wird bis ins 22. Jahrhundert wahrscheinlich arbeiten müssen, so, ne? Und welche New Work-Ansätze haben darauf wirklich eine Antwort? Oder hier auf der Messe, wer setzt sich mit Zukunftsfragen so grundsätzlich auseinander, dass er oder sie darauf, dass sie Marie eine Antwort darauf geben können? Ich würde sagen, eigentlich keiner. Und deswegen motiviert es mich sehr stark, die Zukunft des Planeten und die Zukunft der Arbeit wirklich ernsthaft zusammenzudenken. So. Sonst ist das keine Zukunft. Ne? Sonst ist das eine verlängerte Vergangenheit oder eine verkürzte Zukunft. Das bringt mir alles nichts. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Work-Survive-Balance, ganz stark eben aus dieser Erfahrung auf New Work-Konferenzen zu sein und das Gefühl zu haben, wir reden hier eigentlich gar nicht über die entscheidende Zukunftsfrage, die uns betrifft. Nämlich das Arbeiten auf einem Planeten, der brennt. So, ne? Und insofern ist das Buch auch ihr gewidmet und es hat halt was mit dem Vaterwerden zu tun. Also es gibt Studien, die zeigen, wie sehr es deinen Blick verändert, ein Kind zu bekommen. Ne? Und gerade Väter witzigerweise merken dann zum ersten Mal, dass es noch mehr gibt als sie selbst, ne? Dass sie auch eine Welt hinterlassen. Müttern oder Frauen ist das, glaube ich, eher klarer vielleicht von vornherein so, aber als Vater merkt man, verdammt, ich hinterlasse etwas in dieser Welt, was weiterleben kann und möchte. Und deswegen geht es mir darum, Nachhaltigkeit und Arbeit zusammenzubringen.
Ich finde das so schön, was du gerade sagst. Und wie toll ist das erstmal für Marie? Toller Name, by the way.
Ja, ne? Mein gefällt dir, glaube ich.
Ja, natürlich. Ja, genau. Oder eher meinen Eltern, die haben mir den ja gegeben.
Ja, stimmt.
Nee, aber toller Name. Und wie toll ist das, dass dein Papa dir ein Buch gewidmet hat, so als Tochter. Das ist richtig schön. Und ich finde auch wichtig, was du gerade sagst. Ich kann es auch nicht mehr hören oder lesen, wenn sich bei LinkedIn oder auf Bühnen gewünscht wird, wir brauchen mehr Empathie in der Arbeitswelt und New Leadership und bla bla bla. Ja, auf jeden Fall. Aber das Kernproblem wird dadurch nicht gelöst.
Genau.
Also darauf sollten wir uns eher fokussieren. So, was können wir wirklich verbessern? Und das ist ja auch der Hintergedanke von New Work. Das hatte ja auch Friedrich Bergmann damals. Und er meinte ja auch, wir sollen mit der Arbeit oder können mit der Arbeit ja auch viel mehr Impact leisten als nur in der Arbeitswelt. Wir können
Total.
Ja unserer Gesellschaft so viel
Total.
Gutes tun. Und das finde ich immer so wichtig, bei New Work nochmal zu betrachten und bei dem Konzept. Und nicht einfach nur zu sagen, New Work ist Homeoffice oder die Vier-Tage-Woche
ja.
oder New Leadership, sondern da steckt so viel mehr dahinter. Und das ist einfach in den Köpfen der Menschen nicht angekommen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, auf so Events, wo wir unterwegs sind, auch nicht wirklich. Und das finde ich so schade. Deswegen toll, dass du dich dem widmest.
Ja, vielen Dank. Ja, New Work ist irgendwie auch ein interessanter Begriff, so, ne?
Mhm.
Also erstmal ist es ja krass, dass es das nur im deutschsprachigen Raum gibt.
Ja,
das finde ich total irre. In den USA oder in England, also in der Schweiz, wo ich halt forsche, da schon noch, ne? Aber halt eben nur im deutschsprachigen Raum spielt New Work eine Rolle. Und ich habe letztens Leute getroffen, die auf der ersten New Work-Konferenz waren, wo Friedrich Bergmann auch zum ersten Mal in Deutschland aufgetreten ist. Das war damals von Xing, die das organisiert
Stimmt,
haben.
Ja, genau.
Und die haben mir ganz spannende Anekdoten erzählt, dass das im Prinzip vielleicht eigentlich eine Verwechslung war. Also, dass irgendjemand gesagt hat, New Work ist irgendwie ein cooler Begriff. Und dann hat jemand anderes gesagt, es gibt da ja diesen Sozialphilosophen, der dazu ein Buch geschrieben hat in den USA. Und dann haben die Bergmann nach Berlin eingeladen. Und er fühlte sich wie in so einer Verwechslungskomödie. Und die haben ihn aber alle voll gefeiert. Wie sehr hat die New Work-Szene das Buch von ihm gelesen?
Mhm.
Weiß ich nicht. Wie sehr ist das überhaupt die Forschung oder die Ideen, die er hat, wie sehr sind die überhaupt wirklich zielführend für uns in der richtigen Arbeitswelt, kann man auch diskutieren.
Ja, und so viele Jahre später ja auch. Ne?
So
also er hat
Jahre
sich
später.
Ja in den 80ern schon
genau.
rausgebracht. Und wie aktuell ist das überhaupt noch?
Wie aktuell
genau.
ist das noch, genau. Das ist irgendwie, das macht diesen New Work-Begriff ganz facettenreich und strange irgendwie so.
Ich hatte dazu auch eine Podcast-Aufnahme hier mit dem Zukunftsinstitut.
Mhm.
Und dann haben die beiden auch gesagt, dass der Begriff, und der Überzeugung bin ich auch, sich ändern wird. Also
ja.
ich denke mal, dass der Podcast hier wahrscheinlich auch irgendwann anders heißt. Oder
ja.
mein Buch, was ich jetzt geschrieben habe, vielleicht auch nicht mehr den Begriff, ja, dass er nicht mehr so lange genutzt wird. Weil er ist ja aktuell schon leider ein Buzzword geworden. Und man versteht falsch Dinge darunter. Und witzig, dass du das erzählst. Also mir war das gar nicht so bewusst. Also die Geschichte hinter New Work und Friedrich Bergmann war vielleicht eine Verwechslung.
Genau, er kam an mit seiner Frau und die meinte, guck mal, hier steht überall New Work auf den Postern, wie verrückt so. Ich weiß nicht, es gibt so einen Film Searching for Sugar Man, da geht es um einen Musiker aus den USA, der in den USA vollkommen unbekannt ist, aber in Südafrika voll der Star war und das nie wusste. Gibt's bei Netflix die Doku, super spannend. Und so ein bisschen ist das mit Friedrich Bergmann auch. In den USA ist der ja auch sehr unbekannt, genau wie der Begriff New Work. Und ich finde das mega spannend, darüber nachzudenken, was sind eigentlich bessere, neue Begriffe, die wir verwenden können, Zukunft der Arbeit, Wandel der Arbeit. Weil wie du schon sagtest vorhin, die Arbeitswelt ist nicht nur, es geht nicht nur darum, die Arbeitswelt besser zu machen, sondern auch zu verstehen, was die Arbeitswelt, eine bessere Arbeitswelt für einen Impact für die restliche Welt hat. Also letztes Jahr habe ich dieses Nachhaltigkeitsbuch geschrieben. Jetzt bin ich gerade sehr viel unterwegs zum Thema Arbeit und Demokratie. Weil wir merken, dass wir in einem Jahr sind, wo rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland krassen Aufwind haben werden. Und die Arbeitswelt ist darauf nicht vorbereitet. Und ich glaube, dass eine achtsamere und demokratischere Arbeitswelt total wichtig ist. Ich glaube auch, dass die Arbeitswelt der blinde Fleck der Demokratie ist. Weil wenn wir sozusagen als Politikwissenschaftlerinnen auf die Arbeitswelt gucken würden, würden wir sagen, das ist im Prinzip eine Diktatur, was sich hier abspielt.
Mhm.
Ne? Und dann gehen CEOs auf Demos gegen die AfD, was gut und wichtig ist, klar. Aber sie müssen verstehen, Gesellschaft ist nicht nur auf Demos, sondern die ist bei euch drin, im Unternehmen.
Ja.
Und wie sehr werden da Menschen als Bürgerinnen und Bürger gesehen? Und wie sehr wird den psychologische Sicherheit aberzogen, Kompromissfähigkeit aberzogen, Diskussionsfähigkeit aberzogen, so, ne? Wie viel Energie lassen wir den Menschen, um sich nach der Arbeit zu informieren? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt TikTok, ne, sondern eher sowas wie die Tagesschau. Das ist total entscheidend. Und das ist auch ein Moment, wo die Arbeitswelt voll wichtig ist, nicht nur für die Arbeitswelt selbst, sondern auch für das, was drumherum passiert.
Absolut. Also so ein wichtiger Punkt, den du gerade nochmal ansprichst. Und also mehr dazu wahrscheinlich ja dann auch in deinem Buch. Ich habe es jetzt bekommen. Ich werde mich da auf jeden Fall einlesen. Ich freue mich schon, das zu lesen. Und bin gespannt, wie sich unsere Arbeitswelt noch so in den nächsten Jahren entwickelt und wie der Fokus dann auch auf die Gesellschaft gerückt wird, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir von der Politik auch mehr Unterstützung verlangen dürfen. Mhm. Ein Beispiel, das ich gerne mitbringen kannst du, können wir gerne drüber sprechen, das Thema mentale Gesundheit. Mhm. Ja, also die Zahlen steigen. Ich persönlich habe auch eine Geschichte mit einer Depression hinter mir und Menschen sind, wie du ja auch sagst, erschöpft und K.O. von der Arbeit und es zeigt sich innerhalb der Zahlen auch, dass die mentale Ungesundheit steigt. Und da würde ich mir zum Beispiel auch politische Unterstützung wünschen und dann sagen so, hey, es gibt so Angebote schon für Unternehmen von externen Agenturen oder Unternehmen, die dann sagen so, hey, wir kümmern uns um eure Mitarbeitenden, das müsst ihr nicht auch noch machen, sondern wir sind Anlaufstelle, falls es denen nicht gut geht. Das heißt, es muss nicht über TherapeutInnen gehen, sondern kann über solche Unternehmen gehen. Und ich finde, dass die Politik diese Unternehmen unterstützen könnte, beziehungsweise die Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren wollen, finanziell unterstützen können, weil sich das auch nicht jeder leisten kann. Das ist ja auch so ein Ressourcenproblem teilweise. Wie siehst du das?
Ich finde das super wichtig. Also ich finde das super wichtig, weil ich von Haus aus viel da mitbekomme, weil meine Frau Psychotherapeutin ist und die psychotherapeutische Unterbetreuung in Deutschland wahnsinnig ist. Mhm. Ne? Gut für Psychotherapeutin, du kannst dich damit selbstständig machen, du hast quasi nie ein Nachfrageproblem. Ja, schlecht für Deutschland, so schlecht für unsere Arbeitswelt auch ganz stark. Also man erlebt das ja manchmal, wenn es einen Amoklauf gibt oder so, dass manche die Rechten hoffen, dass es ein Migrant war, die Linken hoffen, dass es ein Nazi war und was stellt sich oft heraus? Es war jemand, der psychotherapeutisch nicht rechtzeitig Hilfe bekommen hat. So. Also es ist wirklich ein Thema, was wir an vielen Stellen begegnen. Ob es die Erschöpfung in der Arbeitswelt ist, ob es solche Sicherheitsthemen sind, Themen der inneren Sicherheit. Oft sind das Leute, denen wurde nicht rechtzeitig zugehört und geholfen. Und ich glaube, richtige psychotherapeutische Hilfe anzubieten, wo immer das geht, ist total entscheidend, ist total wichtig. Auch, und da muss ich eine Lanze brechen für sozusagen die Psychotherapeutinnen, auch vor allem, wenn das approbierte Psychotherapeuten sind. Weil dieses Vakuum, was es momentan gibt, das Vakuum an psychotherapeutischer Unterbetreuung, das führt dazu, dass ganz viele Coaches da reingehen, die unter Umständen nicht unterscheiden können, ob jemand suizidal ist oder nicht.
Ja, absolut.
Und das sind riesige Verantwortungsfragen, für die man eine sehr lange und teure Ausbildung machen muss. Zu lang ist die Ausbildung wahrscheinlich auch und zu teuer auch, ne? Aber trotzdem sollte man gucken, dass man mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit redet und nicht sozusagen zu experimentell an manche Probleme rangeht. Das ist auch ein Risiko, was ich momentan sehe.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Was ist denn, wenn die Leute jetzt zuhören und denken so, ich fühle mich auch K.O. und erschöpft von der Arbeit und ich würde gern irgendwas anpacken. Was sind so Lösungsansätze, die du mit auf den Weg geben kannst?
Ja. Genau, also ich bin nicht Psychotherapeut. Wenn ich eine Lanze breche für Psychotherapeutin, dann würde ich mir total selbst widersprechen, wenn ich jetzt sozusagen so Anfänger-Advice gebe aus dem Bereich. Aber als Arbeitsforscher kann ich schon ein paar Sachen sagen. Und zwar eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, wir sehen, dass diese Erschöpftheit ganz stark korreliert mit digitaler Kommunikation. Also Microsoft, die haben eine Studie gemacht, die ganz cool ist, weil die haben ja die Daten zu ihrer gesamten Softwarepalette. Und die Microsoft-Software, die kann man sich vorstellen, die besteht zur einen Hälfte aus Kreationssoftware, wo ich wirklich was mache, so wie PowerPoint, Word und Excel. Und es gibt Kommunikationssoftware von denen, so wie LinkedIn, Outlook und solche Sachen. Und die haben festgestellt, dass 60% der Zeit auf Kommunikationssoftware verwendet wird und nur 40% auf Kreationssoftware. Was erschreckend ist. Ne? Ja. Das heißt, die Leute kommen gar nicht ins Machen. Und das ist das, was Menschen erschöpft. Das sind Menschen, die sich für einen Job entschieden, auf den sie Lust haben. Die haben eine Ausbildung oder ein Studium gemacht, wofür sie sich bewusst entschieden haben. Und dann sind sie in dem Job und dann lässt man sie nicht einfach nur diese Arbeit machen. Dann werden sie ständig unterbrochen. Vera Starker, die hat eine Studie gemacht zu Interrupted Work. Und hat festgestellt, dass Menschen in Deutschland alle 4,5 Minuten unterbrochen werden auf der Arbeit. 4,5 Minuten. Und dass man über 9 Minuten braucht, um zu einem geordneten Gedankengang wieder zurückzukommen. Und ich habe nur NRW-Abi, so. Ich habe nicht so die absoluten Mathe-Skills, ne?
Same, ich komme auch aus NRW.
Aber dass, wenn du alle 4 Minuten unterbrochen wirst und 9 Minuten brauchst, um wieder ins Denken zu kommen, das weiß ich schon, dass das mathematisch nicht ganz aufgeht, so, ne? Also das ist ein Hebel. Geht, also schützt die Zeit, wenn ihr eine Führungskraft seid. Respektiert die Zeit eurer Mitarbeitenden. Macht meetingfreie Vormittage oder meetingfreie Freitage. Gibt den Menschen ein Recht auf Unerreichbarkeit, ja, schützt eure Zeit. Und wenn du Arbeitnehmerin bist und nicht in der Führungsposition bist, trag in den Kalender ein, ich mache 3 Stunden Focused Work, und dann sei selbstdiszipliniert genug, dass du dann auch nicht dein Handy checkst, ja, und dass du dich einfach darauf konzentrierst, dann wirst du weniger Erschöpfung erleben. So, das ist das eine. Und das andere, da kommen wir wieder ein bisschen zu dem Thema Zukunft der Arbeit. Was ist das eigentlich? Mein Zukunftsbegriff, der ist ein ganz anderer als den viele Zukunftsforscher zum Beispiel haben. Ich interessiere mich nicht für, wie die Arbeitswelt in 20 Jahren aussieht. Oder ich interessiere mich auch nicht für Versprechen, die Unternehmen machen, dass sie in 2050 eine Gender Balance haben oder so. Ich halte das alles für so ein bisschen, wir schieben die Zukunft sehr weit weg von der Gegenwart. So ein bisschen so ein Move. So, ne? Mein Zukunftsbegriff, der kommt aus der Hirnforschung. Und da geht es um den suprachiasmatischen Nukleus. Da habe ich recht lang gebraucht, um das aussprechen zu können.
Boah, das glaube ich.
Ne? SCN, sage ich mal, der Einfachheit halber. Und der ist zwischen unseren Augen, ein paar Zentimeter rein und dann ein paar Zentimeter hoch. Das ist ein Teil des präfrontalen Kortex. Und das ist der Teil des Gehirns, der für unser Zeitempfinden zuständig ist. Deswegen ist er auch recht nah an den Augen, weil wir über Licht auch unser Zeitempfinden steuern. Tag und Nacht und solche Rhythmen. So, und alles, was den Zeitraum von 15 Sekunden überdeckt, das verarbeitet der SCN als Gegenwart. Also das ist jetzt die Gegenwart, wo ich mit dir über Hirnforschung rede. Und alles, was davor ist, das ist schon Vergangenheit. Und alles, was in der 16. Sekunde kommt, das ist schon Zukunft. Rein auf so einer kognitiven Ebene ist das, was Zukunft ist in unserer Wahrnehmung. Und das ist eine Zukunft, die wir alle in der Hand haben. Das ist eine Zukunft, die extrem partizipativ ist. Das ist eine Zukunft, wo wir uns immer fragen können, möchten wir bestimmte Muster in der Arbeitswelt wirklich weiterschreiben oder nicht? Ja? Wenn ich in einem Meeting bin und eine Kollegin hat eine psychische Krise und ist deswegen nicht da und der Chef macht einen fiesen Kommentar, dann ist das deine 16. Sekunde, da mitzulachen, weil es der Chef ist und es immer dieses Fake-Lachen gibt, wenn der Chef einen Witz macht.
Ja.
Oder zu sagen, Momentchen mal, wie passt das denn zu unseren Werten, wenn wir uns darüber lustig machen? Ja, solche Themen. Wenn du in einem Meeting bist, wo die Mitschriften immer von Frauen gemacht werden und du als Mann verlegen auf deine Schuhe schaust, wenn gefragt wird, wer Mitschriften macht, dann ist das deine 16. Sekunde zu sagen, ich kann hier ein Muster brechen. Also Hacking von Arbeit, Muster brechen von Arbeit, 16. Sekunden wahrnehmen. Was sind das für Gewohnheiten, die wir hier in die Zukunft weiterschreiben? Wo wollen wir da mal einen Schnitt machen? Wo wollen wir sagen, so machen wir das jetzt aber nicht? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten dafür. Und sozusagen jedes Kapitel in meinem Buch orientiert sich an einem Musterbrechen. Umgang mit Zeit, Umgang mit Körpern, mit Intelligenz, Anerkennung etc. 16. Sekunde. Wenn ich eine Beratung nicht schon hätte und eine aufmachen würde, würde ich die Sekunde 16 nennen. Weil das ist sozusagen für mich der Zukunftsbegriff, den wir alle in der Hand haben. Und das ist, glaube ich, was, wo wir auch alle jederzeit rangehen können.
Ich bin jetzt schon so froh, dass du mein Gast bist heute. Ich finde es richtig schön, was du sagst, weil das sind so Themen, die, klar, die treiben viele um und wo dann, ne, also klar, wir werden klimaneutral in XY-Jahren oder wir schaffen das genau. In der Arbeitswelt in XY-Jahren und denkst so, ja, als ob das wirklich funktioniert. Ja.
Ja, genau.
Genau. Und dann fühlt man sich auch weniger verantwortlich, weil man denkt, ja, das ist ja erst in ein paar Jahren.
Total.
Und wenn man weiß, Sekunde 16, das ist ein schöner Titel auch für ein neues Buch vielleicht.
Vielleicht, ja.
Sekunde 16 ist entscheidend für die Zukunft. Dann hat man doch einfach so viel mehr in der Hand.
Total.
Also das ist ja eine ganz andere Betrachtungsweise. Und ich freue mich, wenn alle Zuhörenden, die das heute mitbekommen, auch so verinnerlichen. Und ich habe es auf jeden Fall verinnerlicht. Und für mich ist Zukunft jetzt neu betrachtet auf jeden Fall.
Cool.
Und zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, als Antwort auf die Frage, wie wir es anpacken können, möchte ich auch nochmal ein Beispiel geben, weil ich habe seit ein paar Wochen jetzt einen Job wieder als Angestellte, also bin angestellt und selbstständig.
Ah ja, cool, auch
und,
interessant.
Ja, total, auch herausfordernd, auf jeden Fall. Das Thema Grenzen setzen und Disziplin, Selbstdisziplin, ne, wie du es gerade beschrieben hast, ist natürlich ein Faktor, den man jetzt nochmal mehr angehen muss als nur Selbstständige. Und habe dann aber auch so, wir haben das in dem Unternehmen so gemacht, dass du, wenn du jetzt Fokusarbeit haben möchtest, dann machst du das in deinen Slack-Status.
Ja, das ist auch ein guter Move.
Weißt du, so eine Kleinigkeit. Oder du hast deine Arbeitszeiten. So, ich mach 20 Stunden in der Woche. Das heißt, ich habe meine festen Arbeitszeiten gesetzt, wann ich erreichbar bin. Und dann ist es meine eigene Disziplin zu sagen so, hey Leute, dann bin ich nicht erreichbar, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Und ich merke das aber auch, sobald ich dann eine Slack-Nachricht reinbekomme oder LinkedIn offen habe, dann ist man ja schon gewillt von der Aufgabe, einfach mal zu gucken, so, man ist ja auch neugierig. Wir sind ja neugierig. Wir wollen ja wissen, was uns geschrieben wurde. Und das ist eigentlich der Punkt, woran man arbeiten sollte, wenn man wirklich gucken möchte, okay, wie will ich wirklich was schaffen? Weil ich persönlich bin so unfassbar produktiv an einem Sonntag, weil keiner anruft, keiner eine E-Mail schreibt und keiner eine Slack-Nachricht schickt. So, und wenn jeder Tag unter der Woche auch so mein Sonntag sein könnte hinsichtlich Erreichbarkeit, würde ich viel mehr schaffen.
Ja.
So. Und ja, total. Ich glaube, diese Disziplin müssen wir einfach heutzutage mehr an den Tag legen, wenn es uns gut gehen soll.
Absolut. Ich meine, wir nennen das, was die meisten Menschen machen, die über New Work reden, das nennen wir Wissensarbeit.
Ja, ne? Genau.
Ist ein bisschen ein fieser Begriff, wenn man mal drüber nachdenkt. So, weil der Bäcker, der irgendwie jahrhundertealte Brotrezepte am Leben erhält und wahnsinnig tolles Brot backen kann, wofür dann die Wissensarbeiter irgendwie eine Dreiviertelstunde Schlange stehen am Wochenende, macht er keine Wissensarbeit? Natürlich macht er das. Ne? Oder der Pfleger, der irgendwie versteht, was Leute von ihm brauchen, wenn sie nicht mehr sprechen können. Wahnsinnige emotionale Intelligenz. Natürlich Wissensarbeit. Aber wir nennen es Wissensarbeit, wenn wir Schreibtischarbeit meinen. So, ne?
Ja.
Und wenn wir das schon so nennen, dann lass uns doch fragen, was führt denn dazu, dass wir unser Wissen wirklich auf die Straße bringen können, dass wir das wirklich verwandeln können, das Potenzial. Und definitiv solche Sachen, wie du beschreibst, deine Sonntage, ne? Fokussierte Arbeit, scheint irgendwie was mit unserer kognitiven Leistungsfähigkeit zu tun zu haben. Ist jetzt sozusagen auch sind keine neuen Erkenntnisse.
Ja,
ne?
Genau.
Aber lasst uns das mal umsetzen. Und ich glaube, dass vieles, da kommen wir wieder zum Thema, was ist New Work oder was sollte es sein? Ich glaube, am Ende des Tages geht es echt um den Übergang von der Industrielogik in eine Wissenslogik, die wir seit 50 Jahren im Prinzip erleben. Und das wirklich ernst zu nehmen. Was schafften meine Mitarbeitenden, wenn ich sie wirklich ihr Wissen, also an ihr Wissen ranlasse? Wie kann ich sie damit ernst nehmen? Ich glaube, das ist nach wie vor ein altes und neues Thema und auch ein Zukunftsthema zugleich. Und da geht's, glaube ich, jetzt dran, wenn die Erschöpfung so groß ist, auch zu verstehen, dass es jetzt Zeit ist, das wirklich ernst zu nehmen.
Total. Und auch zu verstehen, dass New Work nicht nur was für die sogenannten Wissensarbeitenden ist, weil ich finde, ich habe mit diesem Begriff auch irgendwie Probleme gehabt. Der ist, ich wusste aber nicht wieso. Und ich finde es schön, dass du es gerade jetzt nochmal so erzählst, weil ich finde auch Leute, die jetzt im Handwerk tätig sind, sind ja nicht unwissend.
Total.
Also die haben so viel Know-how in ihrer Branche. Und deswegen, ich hatte mit dem Begriff auch meine Probleme. Schön, dass du es nochmal aufklärst. Und deswegen habe ich zum Beispiel mein Buch geschrieben, weil ich einfach zeigen wollte, hey, diese ja auch bezeichneten Blue-Collar-Jobs können auch eine Form von New Work machen.
Ja, genau.
Weil nur, weil man kein Homeoffice machen kann, weil natürlich, wenn ich jetzt Malerin und Lackiererin wäre, kann ich nicht vom Homeoffice aus deine Wände streichen.
Ja, genau.
Das ist klar. Aber trotzdem kann ich vielleicht andere Arbeitszeitmodelle einführen, New Leadership einführen, eine Unternehmenskultur schaffen. Das sind ja auch Punkte von New Work, die man einführen kann. Und deswegen habe ich zum Beispiel mein Buch geschrieben, weil ich gesagt habe, hey, diese Leute brauchen wir, um die Arbeitswelt zu verändern. Da reichen jetzt nicht unsere Wissensarbeitenden. Wir brauchen alle Menschen.
Absolut. Absolut.
Genau.
Also ich meine, wir wollen diese Arbeitswelt verändern und wir wollen das gemeinsam machen. Wenn man zum Beispiel auf solchen Messen hört, dass Homeoffice die Revolution ist, dann muss ich sagen, mit Martin Luther King, es ist keine Revolution, wenn sie nicht für alle ist. So, ne?
Ja, guter
und
Punkt.
Wir hatten das vor der Pandemie, dass wir zumindest gemeinsam in der S-Bahn waren. Der eine ist zu seinem Malerbetrieb gefahren, der andere ins Büro. Das sind Momente von Gemeinsamkeiten, die es jetzt weniger gibt, eben durch diese Homeoffice-Revolution. Und zu verstehen, dass wir damit auch eine Spaltung in die Welt bringen, da müssen wir, glaube ich, sehr drauf achten. Vier-Tage-Woche ist eine Sache, die super gut in der sogenannten Nicht-Wissensarbeit oder in der praktischen Arbeit, in der Hand- und Herzarbeit, finde ich auch eine schöne Unterscheidung. Kopfarbeit, Herzarbeit, Handarbeit, ne, dann ist sozusagen die Pflegearbeit drin, aber auch das Handwerk. Vier-Tage-Woche geht da sehr gut, funktioniert da auch sehr gut. Und das ist wichtig, weil sonst werden die Herausforderungen, ob es Nachhaltigkeit ist oder anderes, sonst wird das von den Hand- und Herzarbeitern als so eine Art Hobby für Büroarbeiter gesehen. Mhm. Das wäre dann schade, weil da brauchen wir alle. Und es gibt viele Arbeitsbereiche wie Krankenhäuser, die wahnsinnig viele Ressourcen verbrauchen, wahnsinnig viel Müll produzieren. Und wenn wir dort nicht es schaffen, Menschen für Nachhaltigkeit zu begeistern, dann können wir es auch sein lassen.
Das ist gut, dass du das Krankenhausbeispiel beschreibst. Wir hatten hier auch mal einen Gast, David Ruben-Thies, der hat erzählt, wie New Work im Krankenhaus funktioniert.
Ah ja, sehr gut.
Und hatte tolle Beispiele gegeben und hat auch erzählt, dass ganz viele Ärztinnen immer zu ihm kommen ins Krankenhaus und zu sagen, ey, krass, wie das funktioniert, voll cool. Und dann aber auch gleichzeitig immer sagen, ja, bei uns wird das ja nie klappen, weil sie es nicht versuchen wollen. Mhm. Und ich glaube, wenn du Sekunde 16 erreichen möchtest und formen möchtest, dann solltest du einfach loslegen.
Ja, genau. Und in der Wissensarbeit geht das, glaube ich, viel besser, als wir uns das oft eingestehen. Also ich meine, oft bin ich auf Workshops, wo gesagt wird, ja Hans, aber wir haben doch unseren Chef und der will dieses oder jenes nicht. Der Chef sieht gar nicht so viel, was ihr macht. Also um jetzt mal ein bisschen einen subversiven Punkt zu machen. Es gibt Studien, die zeigen, wie wenig Vorgesetzte überhaupt einen Überblick darüber haben, was Mitarbeitende machen. Das kann gut sein oder schlecht sein, aber man kann es auf jeden Fall nutzen für die 16. Sekunde. So. Spezialistinnen lassen sich sehr schlecht managen, weil sie Spezialistinnen sind. Die wissen mehr als ihre Chefs. Es liegt in der Natur der Sache. Das heißt, in diesen Arbeitsfeldern kann die 16. Sekunde voll wichtig sein. In sehr durchgetakteten Pflegeberufen bin ich weniger optimistisch. Also klar, man sollte da viel mehr rangehen, aber ich glaube, da geht es mehr um auch die Leitung von Krankenhäusern, die Wissensarbeitenden, die im Krankenhaus sind. Weil Wissensarbeitende sind ja auch die, die die Arbeitswelt der anderen gestalten und die sich die Verantwortung und das Privileg herausnehmen, dass die Welt der anderen auch mitzusteuern. Und dann bitte, wenn ihr schon eine Elite seid, dann bitte eine Verantwortungselite und dann nehmt das auch für die anderen wahr. Damit es mehr Freiräume für diese 16. Sekunde gibt, genau.
Ich glaube, ich könnte mit dir hier stundenlang über Themen sprechen und uns gegenseitig noch beflügeln in unseren Themen und in unserer Begeisterung.
Am Mikrofon, ne?
Das ist doch immer wieder schön, oder?
So ist das.
Verfällst du auch manchmal in deinen Dialekt? Hast du einen?
Ein bisschen, ja. Ja? So Details, so Fahrrad und so statt Fahrrad.
Ja, bei mir fällt das CH immer ein bisschen schwer.
Ah ja, okay.
Also so,
und du kommst aus Köln, ne?
Ja, aus der Nähe, also zwischen Aachen und Köln, aus Eschweiler.
Eschweiler, ich komme aus Düsseldorf.
Ah,
das
ja,
natürlich,
siehste.
Das darf man der Kölnerin fast gar nicht sagen.
Ja, das stimmt.
Ich merke das viel in Hamburg, dass ich Leute zu schnell duze und die das manchmal ein bisschen frech finden.
Ja,
aber davon lasse ich mich natürlich nicht abhalten.
Ja, ich habe immer das mit dem Umarmen. Ich umarme immer alle.
Ja, und so. Das ist, ja, in Norddeutschland ist es ein bisschen anders.
Ja,
ne?
Das stimmt, das stimmt. Die Rheinländer in Hamburg. Kommen wir nochmal zurück zum Thema, denn du heißt deine LeserInnen im Anti-Anti-Arbeitsclub herzlich willkommen.
So mache ich das.
Genau. Was hat es damit auf sich?
Ja, so was ich beobachte, ist, dass es viele Abkehrbewegungen von der Arbeit gibt. Das heißt, es gibt Menschen, die träumen davon, durch Bitcoin plötzlich Rentnerin zu werden, ne? Möglichst schnell aus der Arbeitswelt auszusteigen durch plötzlichen Reichtum. Es gibt Menschen, die wollen möglichst ohne Ausnahme zu Hause in einer Homeoffice-Nische arbeiten. Es gibt Menschen, die wollen die Arbeitszeit verkürzen. Es gibt einfach die Arbeitswelt hat ein Sexiness-Problem, ganz offensichtlich. Und da ist eine eigene Podcast-Folge, warum das so ist. Da gibt es natürlich Gründe für. Diese Menschen machen das schon mit guten Gründen. Also zum Beispiel Besteuerung von Arbeit ist krass, ne? Du kommst so schnell in den Spitzensteuersatz rein in diesem Land und dann führt das dazu, dass Arbeit mit 46% besteuert wird, Kapitaleinkommen mit 25% und Erbe, wenn man sich so dumm anstellt, dass es überhaupt besteuert wird, mit irgendwie 5%. Ja? Das passt schon nicht. Ne? Aber und es gibt noch viele andere Gründe, die dazu führen, dass man sich von Arbeit abkehrt. Und auch im Buchmarkt gibt es viele Bücher, die, wenn sie sich mit Arbeit auseinandersetzen, eigentlich so ein Arbeitsbashing betreiben. Verkauft sich auch gut, keiner findet Arbeit geil. So, ne? Ich finde aber, wir sollten in den Anti-Anti-Arbeitsclub gehen, weil die Arbeitswelt ein ganz, ganz besonderer und schützenswerter Ort ist. Ich komme in der Arbeitswelt mit Menschen zusammen, auf die ich tendenziell erstmal keinen Bock habe. So, das ist anders als bei den Freundinnen, die ich mir aussuche und auch anders als bei dem Partner, den ich mir aussuche, ne? Und auch als bei den Schwiegereltern, die ich mir aussuche. Das sind alles, ne, Leute, die guckt man sich vorher mal an. In der Arbeitswelt komme ich mit Schicksalsgenossen zusammen und ich wachse mit denen zusammen. Und das ist was für den sozialen Kit der Gesellschaft voll wichtig ist. Das ist was nicht nur im Homeoffice geht. Davon bin ich überzeugt. So, da brauchen wir eine gute hybride Mischung. Und dass das Zusammenwachsen so gut funktioniert, das zeigt sich dann daran, dass wir am ehesten unsere Partnerin oder unseren Partner auf der Arbeitswelt kennenlernen. Noch vor Tinder.
Wahnsinn, so, interessant.
Also das heißt, wir reiben uns an Menschen, wir verlieben uns vielleicht sogar. Jetzt können viele Hörerinnen oder Hörer sagen, nee, stimmt nicht. Ich habe meinen Partner ja über gemeinsame Freunde kennengelernt. Und dann sage ich, wo hast du diese Freunde kennengelernt? Vermutlich in der Ausbildungsarbeit, also in der Schule oder der Uni oder im Ausbildungsbetrieb oder eben in der Arbeit. Das ist ein wichtiger Ort, ein sehr, sehr wichtiger Ort. Und den müssen wir schützen, weil wir dort gemeinsam ins Machen kommen. Und weil wir uns dort Praktiken runterladen, mit denen wir diese Welt bearbeiten. Ne? Abarbeiten momentan auf eine klimaschädliche Weise. Aber es ist sozusagen die Software, die wir uns da runterladen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass der erste Job dich mehr prägt als dein erstes Kind.
Ach, okay.
Ja, was ich irre finde. Aber es macht total schon Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Was bedeutet ein professionelles Auftreten? Was bedeutet ein guter Umgang mit Zeit? Was bedeutet Verantwortung? Wo hört Verantwortung auf? Das lernen wir alles auf der Arbeit. Also da werden wir wirklich gemeinsam zu professionellen, erwachsenen Menschen. Deswegen ist Arbeitslosigkeit ja nicht nur eine finanzielle Krise, sondern auch eine existenzielle Krise. Wir haben da nichts anzubieten. So. Und das ist voll wichtig, dass wir diese Praktiken dort umschreiben, dass wir das als einen Lernort begreifen. Und das ist keiner, den wir durch einen Bitcoin-Reichtum lösen können, keiner, den wir nur im Homeoffice lösen können und auch keiner, den wir durch eine Verkürzung der Arbeitszeit lösen können. Weil die Arbeitszeitverkürzung, 4-Tage-Woche und andere Modelle, wichtig und gut, kann aber auch zur Verdichtung von Arbeit führen. Dann haben wir weniger 16. Sekunden. Dann haben wir weniger Momente an der Kaffeemaschine, wo wir Menschen begegnen können. Dann sind wir noch gehetzter auf der Arbeit. Sehe ich tendenziell ein bisschen kritisch. Und deswegen will ich sozusagen die Arbeitswelt schützen. Nicht, weil sie so ist, wie sie ist, sondern weil sie sein könnte, besser sein könnte. So, das ist mein Club.
Auf jeden Fall. Das hat, was du gerade ansprichst, Carsten Graf auch schon erzählt von der PSD Bank Braunschweig. Die waren hier zu Gast.
Ah, okay.
Genau, und die haben die 4-Tage-Woche eingeführt. Und haben wir auch über Nachteile gesprochen. Und dann meinte er, diese Perspektive hatte ich persönlich vorher noch gar nicht. Und wahrscheinlich betrifft das jetzt auch nicht den Großteil. Aber er meinte dann so, es kann sein, dass Menschen zur Arbeit kommen und die einzigen FreundInnen, die sie haben, finden auf der Arbeit statt. Ja, also sie haben vielleicht darüber hinaus jetzt nicht das größte Sozialleben.
Ja.
Dann nimmst du ihnen einen Tag mit ihren FreundInnen und sie wissen gar nicht, wie sie den einen Tag füllen sollen, was sie mit sich anfangen sollen. Und das ist so eine Perspektive gewesen, wo ich dachte so, ja, total spannend, weil unser Arbeitsleben, man sagt ja nicht ohne Grund, Arbeit ist das halbe Leben. Ja, auch wenn der Spruch vielleicht, findet auch in meinem Buch statt, jetzt nicht mehr aktuell ist und so, keine Frage. Aber Arbeit ist ja schon für uns super wichtig und hat einen hohen Stellenwert.
Ja.
Deswegen, klar, es gibt sehr viele Menschen, die sich darüber kennenlernen, ob es jetzt FreundInnen sind oder PartnerInnen. Ja. Da würde mich auch interessieren, wie hast du deine Frau kennengelernt? Ist das auch, passt das zu der Theorie?
Ja, wenn man sie ein bisschen stretcht, ja. Ich habe sie über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, mit der ich Abi gemacht habe. Und ich weite mal den Arbeitsbegriff so aus, dass Leute, die Abi machen, dass sie auch arbeiten. Ne? Das ist Ausbildung,
ja,
auch
Fall.
Arbeit. Das ist harte Arbeit, wenn ich mich daran erinnere. Nullte Stunde hatten wir eine Zeit lang, 7.15 Uhr.
Wow.
Mit der Rheinbahn nach Düsseldorf, Benrad zu fahren und solche Sachen. Das ist auch Arbeit, genau. Und da habe ich eine Freundin kennengelernt und über die habe ich meine Frau kennengelernt. Ja, und das stimmt schon. Das ist also, die Arbeitswelt ist der einzige Ort, wo wir auch nicht in so Filterblasen unterwegs sind. Ne? Oder zumindest das Potenzial haben, nicht in Filterblasen unterwegs zu sein. Sonst sind wir immer mehr in unserer eigenen Bubble. Ein guter Arbeitgeber schafft es, die Arbeitswelt als einen Ort zu begreifen, wo Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Das ist ja der ganze Witz bei Diversity, so ein Riesenargument für Diversity. Da sind wir auch wieder bei diesem White-Collar-Blue-Collar-Thema. Es gibt Organisationen, mit denen ich arbeite, die Produktion und die Wissensarbeit jetzt wieder bewusst in eine Halle verlegen, dass sie sich begegnen.
Mhm.
So. Weil sie sagen, da haben die Wissensarbeiter was von, weil sie sehen, was sie eigentlich produzieren. Das gibt denen was Haptisches. Ne? Sinn und Sinnlichkeit haben ja auch sprachlich was miteinander zu tun. Und das bringt eben, das lässt die Organisation zusammenwachsen. Und das geht eben nur auf der Arbeit. Früher sind die Leute in die Kirche gegangen oder in bestimmte Vereine. Jetzt ist das so, man geht in irgendeinen teuren Luxus-Gym so und begegnet nur seinesgleichen. Und in die Kirche geht man auch nicht mehr so viel. Wo gibt es Orte des Zusammenkommens? Ja, da ist die Arbeitswelt eben doch ganz entscheidend.
Auf jeden Fall. Und vielleicht auch so die U- und S-Bahn, da sieht man auch immer ganz viele unterschiedliche Menschen.
Genau.
Das ist eigentlich auch hier in Hamburg.
Ganz auch in Hamburg, genau.
Genau, und aber zusätzlich wird es ja bei dir auch nie langweilig. Ich glaube, da ticken wir auch ähnlich. Ich glaube, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten und gemeinsame Ansichten. Du promovierst noch, und zwar an der Universität St. Gallen, wie ich ja auch in der Intro kurz gesagt habe, zu Purpose-Driven Organizations.
Richtig.
Das ist dein Thema. Gibt es denn bereits dazu Erkenntnisse aus deiner Forschung, die du mit uns teilen kannst? Und worum geht's genau? Was erforschst du alles?
Die gibt es, weil es wahrscheinlich die letzte Podcast-Aufnahme vor dem Einreichen meiner Dissertation ist. Ich bin richtig hart im Endspurt gerade. Das heißt, ich könnte da jetzt, glaube ich, 4 Stunden drüber reden oder gar nicht sozusagen. Kurz gefasst geht es mir darum, wie Organisationen die Transformation gelingen kann geht es mir darum zu zeigen, dass eine Transformation immer eine kulturelle Transformation auch ist. Ich forsche da bei einem großen DAX-Konzern. Und zu zeigen, dass Mitarbeitende sich Sinn nicht vorschreiben lassen, sondern man Sinn nur ermöglichen kann als Arbeitgeber. Das heißt, wir müssen Resonanzräume schaffen, wo sich Arbeitnehmer treffen können und feststellen können, wir müssen hier an neuen Praktiken, neuen Wegen arbeiten und wir müssen das zusammen machen. Es ist sehr schwer, Purpose als Plakatkampagne erfolgreich durchzuziehen. Aber einen Resonanzraum zu öffnen, wo Menschen wirklich sagen, sich fragen, was können wir machen, damit diese Arbeitswelt und damit unsere Arbeiten enkeltauglich sind, das ist was, was dann auch Arbeit sinnvoll macht. Also ich versuche wirklich den Punkt zu machen, dass die Sinnsuche in der Arbeit ja was mit Sinnkrisen zu tun hat, in denen die Arbeitswelt steckt. Also viel mit Klimakrise. Und sich da, wenn Arbeitgeber den Mut haben, diese Diskussion mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu führen, dann entsteht ein gemeinsamer Sinn. Wenn sie aber eine Plakatkampagne machen oder einen Satz sozusagen sich ausdenken, dann ist das Purpose Washing. So. Ja. Also diese Unterschiede, die schaue ich mir an und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist total bereichernd, mal in ein Thema so richtig lange und tief einzutauchen und in die Forschung zu gehen. Das ist eine lohnenswerte Sache, die mir sehr viel Mut gekostet hat, weil ich mein Gehalt, glaube ich, gefünftelt habe im Vergleich zu meinem BCG-Job davor. So.
Das glaube ich. Ne?
Also Wohlstand gegen Zeitwohlstand
so
getauscht.
Ne?
So, genau.
Also Familienvater, ja.
Genau. Das ist für mich ein wichtiger Schritt gewesen, der sich aber sehr gelohnt hat, also in jeglicher Hinsicht.
Schön. Ich bin gespannt, was du dann noch so berichtest in der nächsten Zeit.
Genau, wenn's durch ist.
Ja, genau. Und hier auf der Zukunft Personal bist du ja auch nicht ohne Grund. Du bist ja nicht nur hier für den Podcast, sondern du hältst ja auch eine Keynote zum Thema Change Management. Was sind denn so Tipps dahingehend oder was ist so der Inhalt deiner Keynote? Was gibst du den Leuten mit auf den Weg?
Ja, ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, wobei das wahrscheinlich eh danach ausgestrahlt wird. Dann kann ich ja auch richtig offen sein.
Du darfst alles schon erzählen.
Nee, es geht mir wirklich nochmal ganz grundsätzlich darum, zu verstehen, dass die jegliche Überlegung zu New Work oder zur Zukunft der Arbeit eine ist, die Zukunft besser machen muss. Dass ich ein bisschen abrechne mit so vier New Work-Typen, die meiner Meinung nach nicht helfen. Den einen haben wir vorhin schon ein bisschen gestriffen, das ist der maßnahmenlose Zieleformulierer. Das sind Leute, die sagen, die Zukunft der Arbeit, ich mache da einen Post zu bei LinkedIn oder ich bin auf dem World Economic Forum in Davos und ich erzähle euch, die Zukunft der Arbeit ist, dass wir 2050 CO2-neutral sind. So, und dann passiert nichts. Und es gibt eine Studie, die zeigt, dass 50% der Unternehmen in Europa Ziele haben, die auf den Pariser Klimazielen beruhen und nur 5% von diesen Unternehmen auch Maßnahmen haben, die darauf einzahlen. Was voll krass ist. Also 2,5%.
5% von den 50%.
Von den 50, genau.
Traurig.
Ich finde es erstmal krass, dass 50% sich Ziele formuliert haben, aber dieses, dass wir aus dem Labern rauskommen. Ja, und wenn das ein Rheinländer begriffen hat, ja, dann muss es schon uns ernst mit uns stehen. So, ne?
Ja.
Das ist so ein Punkt, den ich machen möchte. Vier New Work-Typen, mit denen ich abrechne in meiner Keynote, wo ich sage, wenn ihr alle vier in eurer Arbeit seht, dann kriegt ihr von mir einen New Work-Pulli geschenkt. So, das ist quasi so ein Bullshit-Bingo von New Work. Und ein Typ ist eben der maßnahmenlose Zieleformulierer. Einer, der halt viel am Schnacken ist, wie man hier in Hamburg sagen würde, wo aber die Maßnahmen fehlen. Und es ist ja nicht nur so, dass für Mitarbeitende, dass diese ganzen tollen Posts und Behauptungen an denen einfach vorbeirauschen, sondern das führt zu immer mehr Enttäuschungen und damit dann auch wieder zu Erschöpfungen. Weil wenn dir jemand was verspricht und dann kommt nichts, dann ist das nicht einfach nur egal, sondern ist damit Vertrauen zerstört. Das heißt, auch in dem Purpose-Bereich ließ sich das ganz schön erforschen. Ein Unternehmen, was einen Purpose formuliert und dann keine Maßnahmen darauf folgen lässt, das hat nicht einfach nur neutral Papier verschwendet, sondern Wert zerstört, Sozialkapital zerstört. So. Das heißt, wir haben gar kein Erkenntnisproblem mehr hier in der Arbeitswelt, hier auf dieser Messe, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das ist ein Punkt, den ich morgen auf jeden Fall machen werde.
Sehr schön. Ich bin gespannt, was du erzählst und möchte zum Abschluss noch eine weitere Gemeinsamkeit von uns aufführen. Und zwar bist du an der Fresenius in Hamburg tätig und du hast da einen Lehrauftrag. Ich war auch Dozentin an der Fresenius, aber in Köln damals, als ich da noch gewohnt habe. Genau.
Sehr schön.
Und du hast einen Lehrauftrag zum Thema Future of Work, also passt ja wie die Faust aufs Auge. Und du arbeitest ehrenamtlich noch als Fellow des Think Tank 30 oder Think Tank 30.
Sehr gute Frage. Ich glaube, wir sagen immer Think Tank 30.
Okay, gut. Und das Club of Rome in Deutschland. was hat es damit auf sich, also wenn man das noch nicht kennt, und wie schaffst du das alles? Weil ich habe in der Intro ja schon gesagt, was du alles machst. Wie findest du da einen Ausgleich? Wie schaffst du das alles, das zu vereinbaren?
Genau, das ist die schwierigere Frage. Die leichte Frage ist, was der Think Tank 30 ist. Also der Club of Rome ist eine Organisation, die es seit über 50 Jahren gibt. Und vor 50 Jahren haben die ein Paper geschrieben, das heißt die Grenzen des Wachstums. Und die haben damit die Nachhaltigkeitsdebatte ganz massiv aufs Programm gebracht. Das ist wirklich der Verein, die Organisation, die sich so lange schon mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und die haben einen jungen Think Tank von 30 Menschen um die 30 in Deutschland. Und da wirken wir mit und da versuchen wir, da sind Astrophysiker, da sind Bildungsaktivistinnen, da sind ganz viele verschiedene Menschen und wir versuchen da uns zu bestärken und gemeinsam Wandel in die Gesellschaft zu tragen, sehr stark im Sinne der Bekämpfung der Klimakrise. So, das ist das. Wie schaffe ich das alles? Ja, das ist eine Frage, die ich mich auch...
Papa bist du ja auch noch.
Papa bin ich auch noch, genau. Und ich meine, ich schreibe in einem Kapitel, geht es mir sehr stark um Care-Arbeit, hatte ich vorhin schon erwähnt. Meine Frau und ich, wir machen Equal Parenting. Das heißt, wenn ich einen Abend nicht da bin, dann kriegt sie von mir einen Gutschein. Und dann kann sie einen Abend nicht da sein und andersrum auch.
Das ist ja cool.
Wir machen wirklich radikal 50-50. Das ist, glaube ich, nochmal eine viel größere Baustelle als der Club of Rome oder so. Und natürlich ist es schön, Vater zu sein, aber wir sollten auch Care-Arbeit auch als Arbeit begreifen, natürlich. Und ich schaffe das, indem ich, glaube ich, mir viele Sachen spare, die eigentlich nicht wirklich nötig sind. Also ich bin zum Beispiel, das ist vielleicht auch der Grund, um es mal ganz hart zu sagen, warum ich nicht so oft auf solchen Messen bin. So, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich meinen Instagram-Account gelöscht habe und dann Social Media einfach sehr stark eingeschränkt habe. Also einfach, ich glaube, ich versuche mich stark zu fokussieren. Und ich habe im Thema Grenzen ziehen ein paar einfach klare Grenzen. Also ich hole um 15.30 Uhr nach dieser Aufnahme mein Marie ab und dann bin ich offline. Genau wie am Wochenende auch. Und dann könnte man meinen, mein Gott, dann verliert er ja noch mehr Arbeitszeit. Aber es ist eher so, dass diese Regeneration schon sehr wichtig ist. Und eine Frau zu haben, die Psychotherapeutin ist, das hilft natürlich auch, weil sie da auch mit mir gemeinsam drauf achtet. Das heißt, fokussiert was machen, wenn man was macht und dann eben auch die Grenzen zu ziehen. Bouldern in der Feldstraße hier im Bunker, da sieht man mich oft, da bin ich gerne. Das ist für mich eine Kraftquelle, diese Kraftquellen zu schützen und damit mindestens so streng zu sein wie mit einem wichtigen Termin, mit einer wichtigen Vordenkerin, einer wichtigen Person. Also dass man das im Kalender auch genauso wichtig einträgt. Das ist was ich mir erarbeitet habe. Das habe ich nicht, es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Du hast das ja auch schon erwähnt, das sind immer wieder Anpassungsprozesse, wo man sich immer wieder beobachtet und merkt, jetzt muss ich das Grenzziehen noch mal mehr begreifen. Aber das ist was mir hilft, ja.
Cool. Vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank für diese wundervolle Folge. Also wir haben ja so viele Themen hier behandelt. Also ich hätte in sehr, sehr viel noch tiefer einsteigen können, aber ich glaube, wir haben einen guten Abriss gegeben über dich als Person, was du so machst, was dich begeistert. Und wenn man mehr zu dir erfahren möchte, kann man natürlich auch bei LinkedIn vorbeischauen und bin gespannt, wie deine Keynote morgen ankommt.
Also ich
drücke die Daumen,
auch,
dass es sehr gut verläuft. Und möchte dir zum Abschied noch die letzte New Work Now Standardfrage stellen. Was würdest du dem jüngeren Hans raten?
Ja, ich hatte die Frage schon gesehen und gehört und es ist echt tricky. Einfach enjoy the ride. Mach dich nicht verrückt. Ich habe mich lang gefragt, was will ich mal werden? Auf vielen Ebenen. Also ich habe in einem jüdisch-orthodoxen Altenheim mein Zivi gemacht. Da waren die Leute sehr religiös, sehr, sehr religiös. Und ich habe mich gefragt, was für bin ich eigentlich? Bin ich religiös? Bin ich nicht religiös? Wie kann ich mich da festnageln? Dann habe ich mich im Studium gefragt, was will ich mal werden? Die Frage wird einem ja auch ständig herangetragen. Was willst du mal werden? Und festzustellen, dass es eher Momente gibt, wo du zum Beispiel deiner Religiosität begegnest. Ja, zum Beispiel, wenn du im Flugzeug bist und Turbulenzen hast, begegnet jeder seiner Religiosität. Ja, oder Momente gibt, wo du sehr nah an ein Ideal rankommst von dem, was du beruflich gerne machst. Aber dass diese Momente auch wieder vergehen können, so eine Prozessperspektive, die finde ich total wichtig. Ich habe mich viel zu sehr verrückt gemacht mit bestimmten Karriereleitern und jetzt versuche ich Arbeit eher so als ein Puzzle zu sehen. Ich begegne Momenten, wo ich meiner Spiritualität begegne. Ich begegne Momenten, wo ich das Gefühl habe, das ist Arbeit, die mir Spaß macht. Das ist Arbeit, die sich für mich lohnt. Aber ich versuche nicht sozusagen dieses Festhalten, dieses Festklammern zu wollen. Ich bin Hans, ich bin der Forscher oder der Berater oder ich bin evangelisch oder jüdisch oder was auch immer, sondern einen offeneren Prozessblick auf das Leben zu haben, eine gewisse Coolness, das würde ich dem jüngeren Hans raten.
Sehr schön, vielen, vielen Dank. Das nehmen wir uns zu Herzen. Und wie gesagt, all die Dinge, die ihr über Hans wissen wollt, die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. Grüße euch von der CP Nord hier in Hamburg und ich wollte jetzt am Ende, gebe ich eigentlich immer so ein Zitat mit auf den Weg, aber ich denke, dass du wahrscheinlich irgendein Zitat im Kopf hast, was dich wahrscheinlich begeistert und was du unseren Hörenden mit auf den Weg geben kannst, oder?
Jetzt kommt nach der letzten Frage noch eine Frage.
Ja, das war gerade sehr spontan.
Eckhard von Hirschhausen, der mich in dem Buch auch sehr unterstützt hat, der hat ein schönes Zitat gebracht, es reicht nicht, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Das finde ich sehr stark. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ciao.
Ciao.
Ein Podcast von Funke. Ein Podcast von Funke.